So, jetzt aber. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir haben uns wieder zu einer Update-Folge eingefunden. Und bei den News handeln wir so einige altbekannte Gesichter ab. Wir schauen uns an, was hat denn Netflix demnächst so im Portfolio und wo können wir demnächst denn wieder Captain Picard begutachten. Und es gibt das Standard-Update zum neuen Ghostbusters-Film und zum zweiten Teil von A Quiet Place. Bei den Trailern ebenso altbekannte Gesichter, würde ich fast sagen. Denn es gibt den ersten Trailer zur Realfilm-Verfilmung zu Mulan von Disney. Wir gucken uns an, was kann man denn noch so aus dem Stoff zum Thema Frankenstein draus schneidern. Und endlich, wir haben Monate, Jahre darüber gesprochen, der erste Trailer zu The Kingsman, dem Prequel zur Kingsman-Serie von Matthew Vaughn. Ich halte es kaum noch aus, es wird super spannend. Bleibt dran.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
Da ist sie wieder, die Kassette.
Ronny, schön, dass du dich eingefunden hast. Herzlich willkommen zur 13. Update-Folge.
Ich dachte, du greifst meinen Versprecher auf und sagst Zoom Update Nummer 13.
Nö, das Loch hast du dir jetzt schön selber geschaufelt.
Danke,
lassen
Alex.
Lassen wir das noch ein bisschen sacken. Ja, nee, schön, dass auch ihr eingeschaltet habt, zuschaut, zuhört. Beides, nichts davon.
Am besten beides. Simultan.
Am besten beides, das würde uns am meisten helfen. Und wir kriegen jetzt, glaube ich, gemeinsam raus, ob das quasi Glücks- oder Unglückszahl ist. Die Nummer 13.
13.
Ja, die wird es nur einmal geben. Außer wir rebranden oder gehen getrennte Wege. Und
stimmt, bei den Reviews sind wir ja schon drüber. 13 Specials.
Oh ja, das könnte sein.
Das können wir auch noch
oder
machen.
Oder wir müssen noch eine neue Rubrik einführen.
Das wird auf jeden Fall unverschämt gut.
Genau.
Egal, was es wird.
So, Update. Folge heißt, wir starten mit
Releases.
Verrückt,
ne? Ja, heute habe ich das rollende R hier am Start.
Ja.
Wo kommt das eigentlich her?
Das rollende R?
Ja. Also, warum haben wir das mit uns eingefangen?
Ich weiß nicht, was hier gerade grassiert.
Bei den drei Intro-Anläufen, wo ich mich jetzt hier in Rage gerollt habe.
Drei Intro-Anläufe?
Ja, oder mindestens.
Du Strichsack. Das ist ja direkt gelogen. Es waren viel mehr.
Hans, 13?
Ja, es gibt 13 Outtake-Folgen vielleicht irgendwann.
Ja, das wär doch super.
Zumindest in der Menge, wie du sie vorhin produziert hast.
Jedes Jahr eine. Das können wir uns doch vornehmen.
Ja, aber dann wären sie halt dummerweise länger als 5-6 Minuten, glaube ich.
Möglich.
Releases.
Soll ich mal anfangen?
Fang nochmal an.
Der hat ja schon die Zeit im Nacken. Ich fange an. Muss ja ein bisschen Dramatik aufbauen, wie immer. 18. Juli ist heute. Und am 16. Juli, wir springen etwas in die Zeit zurück. Netflix ist ja immer relativ spontan, was es angeht mit hier ist ein Trailer und bam und hier ist direkt alles.
Wie nochmal?
Online.
Und bam. Ah, okay. Zoom.
Auf Netflix. Seit Dienstag steht das da online und zwar Frankensteins Monsters Monster Frankenstein.
Okay.
Eine Mockumentary mit David Harbour. Kommen wir gleich noch ins Detail. Haben wir nämlich auch den Trailer dabei. Vergesst das, wenn ihr das Ganze schon gesehen habt. Wenn ihr nichts davon mitbekommen habt, dann wartet noch etwas. Es wird sehr interessant. Ansonsten, 18. Juli, heute dann im Kino, ein neuer Film von Luc Besson namens Anna. Quasi die Nachfolgerin von Lucy. Der Stil sieht auch sehr ähnlich aus. Ne? Geheimagentin, Lolita-mäßig. Alles mit drin.
Scheint es eine Masche zu sein.
Auch in den Trailern kämpft, boxt Martial Arts sie sich da durch das Geschehen. Mit dabei Sascha Luce oder Luce oder Lass.
Ja, schwer auszusprechen, weiß ich jetzt auch nicht tatsächlich. Sascha Loss.
Schwierig auf jeden Fall. Loss? Unmöglich. Loss? Helen Mirren dabei in einer sehr witzigen Maske unterwegs in dem Film. Und Luke Evans wird da noch durch das Bild.
Gut, wenn Luc Besson ruft, dann kommen die Leute halt. Und ob man jetzt seine Filme mag oder nicht.
Kann man, glaube ich, aber auch nicht viel falsch machen.
Sieht auch wieder gut gemacht aus, ne?
Ja. Schön choreografiert. Hat mich so ein bisschen an so einen weiblichen John Wick erinnert teilweise. Also vor allem in dem Trailer.
Ja. Wenn es, wo du so sagst, gebe ich dir da recht.
Trailer anschauen, selbst entscheiden. Ansonsten vielleicht in den anderen Kinosaal nebenan laufen. Da läuft das Remake von Child's Play, also Chucky die Mörderpuppe.
So hieß es im Deutschen, ja.
So hieß es mal im Deutschen. Jetzt dabei Aubrey Plaza und Reviews, erste Kritiken sind so ein bisschen mixed, habe ich gehört, weil wir hatten den Trailer hier auch nicht mit in der Sendung, weil ich fand auch den Trailer jetzt nicht so 100% überzeugend, auch die neue Puppe. Ja. Chucky ist so, weiß ich nicht, was ich von halten soll.
Ich mag ja Aubrey Plaza sehr, aber selbst im Trailer hatte ich schon Schwierigkeiten, ihr die Mutti abzukaufen, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ich werde ihn vielleicht irgendwie, wenn er mal auf Netflix landet, tatsächlich mir irgendwann mal noch einschieben. Oder auf einer Streaming-Plattform eurer Wahl.
Dauerwerbesendung.
Goddammit. Genau. Also.
Ja, genau.
Wenn ihr Bock auf Horror habt, ne, dann seid ihr da diese Woche gut bedient. Ne, könnt euch das geben, aber ja. Gibt einen Grund, dass wir nicht drüber gesprochen haben. So.
Und ich muss zugeben, das waren schon die einzigen beiden Filme, die ich für
was?
Diesen Kinodonnerstag rausgezogen habe. Nächste Woche.
Weißt du warum?
Bitte?
Warum? Warum ist das so? Ist gerade das Kino voll mit anderen Highlights? Was hatten wir denn das letzte Mal besprochen? Vermutlich noch hier die Spider-Man und König der Löwen nachwehen.
Ja, sowas halt. Vielleicht
die Leute
hat man
versuchen,
sich da
ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
Ein bisschen zurückgehalten. Gut möglich. Gut möglich.
Ja, mach weiter nächste Woche halt.
Ja, gut, dann mach ich halt weiter. Nächste Woche, 25. Juli, kommt ein Film in die Kinos namens Leid und Herrlichkeit, ein neuer Film von Pedro Almodóvar. Unter anderem wieder dabei Antonio Banderas. Ist
Vetternwirtschaft.
Furchtbar. Ist ein bisschen Drama, sieht aber auch ein bisschen leicht locker aus. Hat autobiografische Züge.
Alles?
Ja, porträtiert sich da oder porträtiert sein Leben da ein wenig. Ja, auch da Trailer, weiß ich nicht so richtig. Ich fand es auch vom Handwerk so ein bisschen komisch. Sah so mega hart beleuchtet aus, alles ausgeleuchtet.
Aber
und vom
sind
Look
die
und
Almodóvar-Sachen nicht immer
eigen?
Ja.
Ja, schon. Aber hier hat es mich nicht gecatcht irgendwie, weiß ich nicht. Wer Fan ist, vielleicht trotzdem sehenswert. Ne? Trotz dessen auch hier in der Empfehlungsrunde. Ansonsten dabei auch wieder ein Kandidat aus Deutschland namens Clio von Erik Schmidt und mit Marlene Lohse. Typisches Grundsetting, so ein bisschen Coming of Age möchte ich jetzt nicht schon wieder raushauen, aber so ein bisschen
seinen
festen Platz im Leben finden, spielt alles in Berlin, so dieses typische Setting, was man kennt. Aber es gibt gerade im Trailer total viele coole, auch visuelle oder vor allem visuelle Cues. Man macht unglaublich viel mit Trickaufnahmen, ja, was ist eigentlich noch alles drin? Also Trickaufnahmen sind drin im Sinne von Stop-Motion oder Einblendung von verstorbenen Persönlichkeiten. Schwer zu erklären, guckt auf jeden Fall mal in den Trailer. Ich fand das sehr interessant.
Ja, mal was anderes und gerade für eine deutsche Produktion auch was aufwendiger.
Ja,
auf den ersten Blick.
Auf jeden Fall.
Fand ich. Interessant, gebe ich dir recht.
Okay, da war der Satz zu Ende. Ansonsten auch ab nächster Woche im Kino, hier mal wieder was aus den USA. Vox Lux. Ein aktueller Film mit Natalie Portman, unter anderem auch dabei Jude Law, kam letztes Jahr schon in die US-Kinos und hat es jetzt erst so schleppenderweise hier zu uns geschafft. Geht quasi um eine Popsängerin, um ein Sternchen am Musikhorizont. Ich glaube, die so ein bisschen unter Druck steht von ihrem Erfolg, auch von dem Erfolg ein bisschen erdrückt wird und jetzt so ein bisschen mitbekommt, wie diese Tochter oder ihre Tochter auch in dieses Business so reinwächst. Und ja, da gibt es so einige Reibungspunkte. Natalie Portman wird da so eine Hochleistung prophezeit und
wie
sieht auch alles
in jedem Film.
Wie gefühlt in jedem Film, sieht aber wirklich auch sehr gut aus, muss man hier
ja
sagen.
Ja, sieht sehr gut aus, aber tatsächlich dafür, dass er letztes Jahr schon in den USA angelaufen ist oder lief, war es echt still, relativ wenig gehört und auch jetzt der deutsche Kinostart ohne große Werbung, weiß nicht. Also ob er jetzt gut ist oder nicht, können wir noch nicht sagen, aber geht halt so ein bisschen, flog so ein bisschen unterm Radar, geht ein bisschen unter. Könnte dann wieder dieses Schicksal teilen, dass er kommerziell so ist und vielleicht kriegt er dann nochmal so einen zweiten Wind im Home-Entertainment-Bereich, wie wir das ja dem einen oder anderen Film schon bescheinigen konnten.
Wir werden sehen. Denn damit bin ich auch schon am Ende von der Release-Vorschau.
Okay. Das ging tatsächlich fix. Es war relativ wenig los. Das ist die Sommerflaute.
Sommerloch,
Sommerferien angefangen.
Es ist ja auch so. Jetzt haben wir auch im Westen von Deutschland überwiegend die Sommerferien angefangen. Aber wir halten durch. Wir lassen euch nicht im Stich, liebe Zuschauer und Zuhörer. Wir sind immer für euch da.
Was ein Glück.
Hier gibt's keine Sommerpause. Wir ziehen es knallhart durch. So, Nachrichten.
Nachrichten. Womit fangen wir denn an?
Musst ein bisschen mehr Sidekick-mäßig hier.
Sidekick-mäßig, das bin ich also für dich, ja? Ja, nicht gleich mein Mikro gehe hier. Sidekick nennt er mich.
Könnt auch einfach mal die Tatsachen beim Namen nennen. So. Lag dir ein bisschen am Herzen, oder? Es gibt Neuigkeiten von Netflix und die haben jetzt so, sagt man, den größten Fisch der nächsten Jahre an Land gezogen.
Ja, was heißt, es liegt mir am Herzen. Ich habe ja vor etlichen Folgen, glaube ich, mal so ein Plädoyer gehalten, dass mit Triple Frontier spätestens dieses ganze Konzept von, es gibt Filme, die für Streaming gemacht sind und es gibt Hollywood-Filme, die ins Kino kommen, halt komplett verschwommen, aufgebrochen ist. Ne? Das ist unterm Strich vielleicht, dass es keinen Unterschied mehr gibt, weder qualitativ noch, ne? So, höchstens halt dann die Art und Weise der Distribution. So, und jetzt gibt es halt einen neuen Film, Red Notice. Ich weiß nicht, ob das der finale Titel sein wird oder ob das ein Working Title ist. Regie wird führen der
Soll ich sie sagen?
Ja, sag's mir mal.
Rawson Marshall.
Genau, der Regisseur von Skyscraper. Name.
Skyscraper und Central Intelligence. Der so jetzt, da in beiden Filmen
mit The Rock,
Dwayne Rock Johnson gedreht hat.
Genau, so der hat es tatsächlich jetzt auch hier in diese Produktion geschafft. Das ist schon mal das erste Ding.
Ja.
So, aber sie haben dann da nicht aufgehört, ne? Weil Netflix sagt dann, ja, das ist cool, aber es könnte halt noch ein bisschen cooler sein. Also haben sie sich überlegt, wer gerade vielleicht noch einigermaßen angesagt ist da draußen und sind dann über Ryan Reynolds gestolpert. Der scheint da ja schon Verbindungen zu haben zu Netflix, weil er ja auch jetzt mit Michael Bay einen Action-Comedy-Film gedreht hat, wo ich auch nicht erwarten kann, mal einen ersten Trailer zu sehen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Und damit man das ein bisschen rund macht, noch vielleicht so das weibliche Pendant zu diesen zwei absoluten Superstars, wäre es da noch angesagter als vielleicht so diese großen Superhelden-Vorbildfunktionen. Gal Gadot, unsere Wonder Woman, ist auch mit dabei. Und das alleine ist ja erstmal ein Line-Up, ne? So, und ich will auch weder Ryan Reynolds noch Gal Gadot zu nahe treten, aber aktuell muss man mal ehrlich sein, ob es jetzt gut ist oder nicht, aber alles, was The Rock anfasst, wird halt zu Gold. Es ist egal, ob du die Filme jetzt magst oder nicht, ne? Die sind super erfolgreich kommerziell, er produziert die auch irgendwie eigentlich immer alle mit. Und die gehen immer gut aus im Kino. Einfach für den Geldbeutel, für alle Beteiligte. Also das ist quasi die eierlegende Wollmilchsau in Hollywood aktuell. Und jetzt eben bei Netflix. Und ich hatte nur gelesen, dass sie irgendwie mit einer 20 Millionen Gage gelockt haben.
Ja, ich fange erst mal vorne an.
Ja,
The Rock, sicheres Blatt, ne?
Ja,
aber
man
muss ja dazu sagen, die Rechte lagen ja erst bei Universal, ne? Die hatten sich das Ding erst gesichert und dann fing irgendwie so ein riesiger Bieterkrieg an. Oder davor gab es den Bieterkrieg, Universal hat es gekriegt. Und dann haben sie aber irgendwie gesagt, nee, doch nicht, kein Interesse. Wo ich auch denke, warum eigentlich? Warum gibt man so ein Projekt, wo The Rock schon mit dranhängt, ab? Und Gal Gadot war ja auch schon bestätigt. Und jetzt, wo es Netflix erst übernommen hat, das war ja so der Einstieg für Ryan Reynolds dann auch.
Das ist richtig. Genau,
aber werden sich jetzt die anderen ärgern oder warum hat man das generell aus der Hand gegeben, das Ding?
Ich kann es ja nicht sagen. Also da müssen wir wahrscheinlich abwarten, bis wir mehr Informationen haben. Aber sagen wir mal so, du hast ja gesagt, der Regisseur hat jetzt schon zwei Filme mit mit Dwayne The Rock Johnson gedreht. Also, ja, auch da quasi wieder hier Vitamin B.
Doppel D?
am Zug. Was wissen wir? Nicht viel. Wir wissen, wer dabei ist, wer Regie führt und das 2020-Gesetz ist. Genau, damit sie da durchstarten. Ist spannend, weil, wie gesagt, The Rock ist unheimlich busy nach wie vor. Mhm. Ich habe neulich tatsächlich ein kurzes Meinungsstück gelesen, wo es darum ging, kann nicht mal jemand The Rock gute Drehbuchautoren vorstellen. So, ne? Und hier bin ich halt sehr gespannt, weil ist es gutes Drehbuch oder ist es nicht? Nach der Geschichte mit Universal, die gesagt haben, hing es am Drehbuch? Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Aber sind wir mal ehrlich, wir kommen ja gleich auch noch mal zu Spoiler, Netflix-Statistiken. Wir wissen ja, dass Triple Frontier, ich kann ja gleich den Bogen eigentlich machen hier.
Ja, macht direkt den Rutscher rüber.
Unheimlich erfolgreich gewesen ist. Dickes Cast, dick produziert, so angekommen bei den Kritikern. Auch bei uns jetzt, hat uns jetzt nicht maximal vom Hocker gerauen, wie vielleicht der Trailer ein bisschen suggeriert hat. Aber du konntest den weggucken. So, und den, gut, musst du dafür ins Kino gehen, das sei mal dahingestellt, aber ich hätte ihn auch im Kino gut weggucken können und der hätte seinen Platz auch da auf der großen Leinwand verdient gehabt, hat er auch zum Teil bekommen, ist aber ja so ein anderes Thema. Und wir wissen jetzt im Rahmen von Red Notice, dass Triple Frontier eine der erfolgreichsten Nummern ist, die bisher liefen und dass er in 63 Millionen Haushalten lief. So, und das Haushalte musste, glaube ich, nochmal besonders auf die Goldwaage legen, weil ich noch nicht genau weiß, was Netflix tatsächlich unter Haushalten besteht.
Ich habe letztens gelesen, dass es halt Abos sind.
Richtig, aber es gibt ja auch ein Familienabo, wo bis zu 4 Leute darunter hängen können. Mhm. Das heißt, hinter diesen 63 Millionen Haushalten verbergen sich ja, ich weiß nicht, wie die Verteilung dieser Abos ist, vermutlich deutlich mehr echte Zuschauer als 63 Millionen.
Möglich.
Deswegen wollte ich das einmal.
Aber schwer wahrscheinlich zu zählen.
Netflix kann das vermutlich relativ genau sagen, tatsächlich auch, wie viele innerhalb.
Über die Abrufe wahrscheinlich und die Spieldauer müsste es doch eigentlich relativ.
Genau, also ich gehe davon aus, wenn
klar möglich
ein
sein.
Familienabo mit 4 Leuten, können die trotzdem sagen, ob das jetzt einer von diesem Familienabo geguckt hat oder 3 oder alle. Aber sie haben sich entschieden zu sagen, 63 Millionen Haushalte, was immer noch eine. Nummer ist immer noch groß genug, Netflix, schon okay. So, ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Und? Wir haben noch mehr Zahlen. Möchtest du weitermachen oder?
Soll ich weitermachen?
Ja, mach mal gerne.
Boah, na, ich kann ja so ein bisschen vorlesen.
Vorleser.
Wir hatten ja beim letzten Update schon drüber.
Mach doch mal das wie so ein guter Sidekick. Mal vorlesen ein bisschen.
Also, nein, mach ich nicht.
Kann ich was trinken?
Letzte Folge, Update 12, wir haben drüber gesprochen. Stranger Things seit dem 4. Juli dabei und wir haben uns gefragt, wie wir das Ding einschlagen, wie wir das Ding ankommen. Du hast wahrscheinlich auch schon gesehen. Nein, ich weiß, dass du schon gesehen
worum
hast.
Worum geht's?
Idiot.
Dark?
fast. Und da hat Netflix gesagt, Stranger Things Staffel 3 in 4 Tagen haben das, jetzt muss ich nochmal gucken.
40,7
Millionen haben es angefangen.
41 Millionen Haushalte.
Knapp 41 und gestartet. 18 Millionen haben es direkt am ersten Wochenende weggeguckt.
Also nicht ganz die Hälfte.
Ja, knapp die Hälfte.
Haben es in 4 Tagen durchgeguckt, die 8 Folgen.
Und damit, glaube ich, der erfolgreichste Netflix-Start bis jetzt.
Das ist schon mächtig beeindruckend. Jetzt muss man natürlich sagen, ne, Netflix wächst ja konstant weiter. Das heißt, je später du läufst, letzten Endes als Serie, desto größer ist die Chance, dass viele Leute gucken. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zur ersten Staffel sind halt viele Millionen neue Zuschauer zu Netflix gekommen. Ne? Das heißt, du erreichst einfach mehr Leute. Aber ist natürlich unglaublich beeindruckende Zahl. Also 8 Folgen zu gucken, das ist ja ein gewisses Commitment, das du da hast, zu sagen, ich setze mich jetzt am Wochenende hin und gucke das durch. Ne?
Aber das lutscht ja ganz gut weg bei 8 Folgen noch.
Definitiv, aber und auch das muss man ja sagen, oftmals ist es ja so, dass die Zuschauerzahl von Staffel zu Staffel abnimmt. Gerade bei einer dritten Staffel.
Ist es so?
Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ist es empirisch belegt?
Zumindest für den restlichen Serienmarkt, Ich habe da immer ein bisschen
also gerade Game of Thrones
ein Auge
zum
drauf gehabt. Das würde ich jetzt mal ausklammern, aber so statistisch sowas wie, weiß ich nicht, die Klassiker hier Arrow jetzt abgesetzt oder Flash, wobei sich da einigermaßen eingepegelt hat. Oder viele andere Serien ist es tatsächlich so. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum viele Serien einfach abgesetzt werden irgendwann. Weil von Staffel zu Staffel die Zuschauerzahl abgenommen hat.
Aber es hat ja definitiv auch was mit der Qualität zu tun.
Mit Sicherheit auch. Geht manchmal Hand in Hand. Im Idealfall steigt ja auch die Qualität manchmal. Siehe zum Beispiel halt Game of Thrones, die halt immer mehr Geld reingeschmissen haben halt und es immer aufwendiger wurde. Ja,
also
ich würde
kann
sagen,
man so streiten,
kannst,
nach wie vor.
Kannst, glaube ich, jede Menge empirische Belege liefern, wo das so ist. Das jetzt dann da direkt korreliert mit der Qualität auch immer, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, worum es ja jetzt eigentlich geht, die Zahlen, die Netflix rausgehauen hat, die wissen, dass sie sehr beeindruckend sind, weil das macht Netflix nämlich nur, wenn sie sehr beeindruckend sind. Das letzte Mal, glaube ich, dass sie wirklich da so explizit irgendwas gesagt haben, war, glaube ich, für Bird Box, weil es da, glaube ich, die meisten Views an einem ersten Wochenende waren, glaube ich. Die lassen sich da relativ selten in die Karten schauen. Wenn sie es machen, wissen sie, dass es beeindruckend ist. Deswegen haben wir es hier erwähnt und gerade in Kombination mit Red Notice, wo sie halt eben jetzt so ein unglaubliches Cast rausgekramt haben, bin ich sehr gespannt, wo dann da die Reise noch hingeht. Daher, ja.
2020 ist Produktionsstart, das heißt, wir müssen uns noch etwas gedulden.
In der Tat.
Was, glaube ich, ein bisschen früher kommt, ist ein neuer Ableger im Star Trek-Universum. Lange angekündigt, Captain Picard kommt zurück. Das heißt, wir kriegen eine neue Serie mit, ja, Captain Picard. Und lange hat man sich gefragt, um was es geht und wie das Ganze aussieht. Und es gibt jetzt erste Teaser-Poster.
Es gibt auch einen Teaser-Trailer, ne?
Ein
aber da
so ein Motion-Poster meinst du?
Nee, es gibt einen Teaser-Trailer.
Ein Teaser-Trailer?
Ja, hast du nicht gesehen? Oh, schlecht vorbereitet, jetzt muss ich outen. mein Gott.
Wann kam der denn raus?
Vor 3 Wochen? 4 Wochen? Du siehst nicht viel letzten Endes. Du siehst dann halt, das sind, glaube ich, jede Menge schicke Drohnenaufnahmen über das Weinanbaugebiet, was du, glaube ich, auch in dem Teaserposter siehst.
Das, ja.
Und dann taucht halt das Logo auf
genau.
Und du siehst ihn, glaube ich, genau wie dann im Teaserposter.
Ihn sieht man, glaube ich, noch gar nicht.
Weiß ich gar nicht.
Das war ja das Ding, glaube ich.
Das kann sein. Das ist einfach nur die.
Aber jetzt gibt es das erste offizielle Poster und so ein Motion-Poster.
Wo man ihn sieht, ja.
Wo man ihn sieht auf so einem.
Wobei, man sieht ihn auch nicht wirklich.
Ja, im Profil angeschnitten von hinten.
Richtig.
Mit einem Hund.
Mit einem Hund.
Aber das ist ja das Interessante. Er ist anscheinend auf der Erde auf seinem Weingut.
Oder ist er?
Und ich bin kein Star Trek-Fan, muss ich mich direkt outen. Also ich bin da jetzt nicht tief in der Materie drin. Aber ich weiß, dass dieses Thema schon mal angerissen wurde in Serien und Filmen, dass quasi seine Eltern oder seine Familie in Frankreich ein Weingut besitzt. Und was ich aber sehr, sehr viel interessanter finde.
Gibt doch auch eine Szene, wo er dort lebt, oder sogar in dieser.
Ich sag ja, so tief bin ich nicht drin. Aber was ich viel interessanter finde, diese neue Serie mit Picard soll in der Kelvin-Timeline spielen. Und die Kelvin-Timeline ist ja das, was J.J. Abrams angefangen hat.
Ja.
Das,
also Kelvin Timeline, nur für die, die es wissen,
J.J. Abrams
wollte sich sehr einfach machen, ne? Und vielleicht immer mal auf Originalcharaktere zurückgreifen, ohne quasi die Kontinuität, die es da gibt, mit den Serien und den Filmen kaputt zu machen. Und deswegen gibt es in seinem quasi Star Trek Remake quasi.
Also ein softer Reboot ist es.
Also ein Soft Reboot, wo halt ein bisschen Zeitreise-Fuck-Upperei passiert und.
Fuck-Upperei, okay, das schreibe ich mir.
Und er quasi dann sein Universum damit erfolgreich abspaltet und dann braucht er niemand mehr Rechenschaft ablegen und kann dann in seinem zweiten Teil zum Beispiel sich auch an Khan bedienen, den wir aus anderen Filmen kennen, ohne. Das bleibt halt dadurch unangetastet. So, ja, jetzt, ne? Wissen wir, Picard soll da spielen. Schauen wir mal, bin gespannt. Also das Gleiche, was ich gerade beschrieben habe, trifft dann ja theoretisch auch auf diese Serie zu, ne? Das heißt, man kann ganz viel Cameo-Kram einbauen, so, was die Super-Nerds vielleicht total abfeiern, ohne dass dann irgendjemand da mit der Brille da sitzt und erklärt, aber in Star Trek in Staffel 15 in Szene Bibabo, da sehen wir doch Picard, wie er das und das macht. Das kann ja gar nicht sein. Ja, ist andere Timeline.
Ich finde es super interessant, weil das Poster und was ich bis jetzt so gehört habe, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil er auch da mitgespielt hat, alles interessiert, erinnert mich so an Logan. Also, dass man quasi vielleicht mal so ein bisschen in eine andere Richtung einschlägt.
Oder spielt er sogar mit?
Mit dieser, ja, eben, deshalb sage ich ja. Das wird wahrscheinlich.
It's all connected.
Ja, es hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, aber es würde mich halt freuen, wenn es halt nicht diesen typischen Star Trek-Serien-Charakter so hat. Mhm. Ich meine, Discovery läuft ja auch, das war auch ein bisschen frischer, aber ich fand die J.J. Abrams-Sachen fand ich halt sehr gut, auch als nicht-Trekkie-Fan fand ich die halt super unterhaltend.
Zugänglich.
Da bin ich gespannt, was hier draus wird.
Weißt du eigentlich, warum das Kelvin-Timeline heißt?
Wegen dem Schiff, was man zuerst sieht.
Und weißt du, warum die Kelvin heißt?
Weil J.J. Abrams Vater so heißt.
Emmett, Opa, glaube ich. Aber
ist es der Opa?
Ich glaube, es ist der Opa. Und weißt du, dass das in jedem
Verwandter.
Film, das in jedem Film.
Ja, irgendwie baut er Kelvin ein. Ja.
Yeah.
So, nutzt Science Recorder und Tape. Check. Weiter geht's.
Immerhin.
Weißt du, wenn
Teaser-Video nicht gesehen, aber wenigstens konnte er mit irgendwelchen
Och, das habe ich ja gesehen, aber
Nerdwissen
glänzen. Das hatte ich ja schon längst nicht mehr im Kopf, weil das war ja wirklich nur dieser Weingutflug und dieses Logo.
Lass uns lieber über
jetzt
das Foto
Picard,
reden.
Jetzt siehst du Picard. Das wird doch interessant. Und ein Hund. Weißt du, wer noch einen Checkmark hinter seine To-Dos machen kann?
Nee.
Den darfst du nicht ablesen.
Nee.
Und zwar Jeff Fowler und Tim Miller, die hinter dem neuen Sonic-Film stehen. Wir hatten berichtet in der letzten Folge, ich glaube Update Nummer 10 war es. Gab es das letzte Update?
Am 26.
zu Sonic. Also quasi einer 3D-Mixed-Real-Verfilmung von dem kleinen blauen Igel, ne, bekannt von Segas Videospielen. Und die Reaktionen auf den ersten Trailer waren Medium.
Ähnlich, unsere sind dann noch recht konstruktiv ausgefallen, glaube ich.
Weil das Design von Sonic nicht so auf den Mainstream-Geschmack beziehungsweise auf die Videospielfans getroffen ist.
Kam nicht gut an.
War schon sehr clashig. Und was ich sehr gut fand, Jeff Fowler, der Regisseur, hat relativ schnell gesagt, okay, wir nehmen uns der Kritik an, wir redesignen den Charakter.
Machen die VfX nochmal neu.
Hat aber auch zur Folge, dass sich das Release von November 2019 auf Februar 2020 verschoben hat. Aber jetzt haben sie gesagt, Jeff Fowler, das Design ist durch. Und Tim Miller, bekannt von Deadpool unter anderem, hat gesagt, als Produzent, den Fans wird es schon gefallen.
Er hat es gesehen und es ist gut.
Ich habe jetzt aus dem Interview nicht rausgehört, das wird alle eure Erwartungen erfüllen. Das wäre, glaube ich, zu hoch angesetzt. Aber er sagt, ich glaube, damit kann jeder zufrieden sein.
Du hast immer Leute haben, die meckern. Aber in dem Fall war es ja so, dass das erste Design halt nicht ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, sondern es wurde halt zerfetzt, ne?
Ja.
So. Von daher bin ich jetzt gespannt. Mal abwarten. Reden wir wahrscheinlich drüber, wenn wir ein erstes Bild, Teaser, Video, was auch immer, Trailer-Ding kriegen dafür.
Ich gehe davon aus. Wo wir schon fleißig mit beballert werden, sind Updates zu Ghostbusters 2020.
Genau. Das letzte Mal haben wir über Paul Rudd gesprochen, der dazugekommen ist.
Auch in jeder Folge mittlerweile dabei. Mhm. Und das neueste Update auch auf Twitter. Wir verlinken natürlich wie immer alles in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Gibt es das erste Bild vom Set. Man hat angefangen zu drehen.
Richtig.
Finally.
Jason Reitman, Social Media mäßig, zumindest ein bisschen unterwegs. Auf Twitter und Insta, falls ihr da selber mal nachgucken wollt. Ja, hat Familienfoto gepostet.
Stimmt, unter anderem mit dabei Finn Wolfhard, ne? Ganz, ganz heißes Eisen aus Stranger Things, aus dem amerikanischen Dark. Und man sieht so unter anderem den Arbeitstitel von Ghostbusters, der da heißt Rust City auf der Filmklappe. Man hat immer so Arbeitstitel am Set, um teilweise irgendwie auch die Fans in die Irre zu führen oder direkt nicht den Anwohnern auf die Nase zu binden, was man da jetzt gerade vorhat die nächsten Wochen. Sehr interessant. Es gab auch noch diverse andere Twitter-Bilder, wo man den Ecto 1, also das Originalfahrzeug für den Ghostbusters sieht, was schon Rost angesetzt hat und alles. Vielleicht hat es irgendwie ein Thema. Vielleicht spielt es auf die vergangenen Tage der Ghostbusters hin, die irgendwie reaktiviert werden. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall im Juli 2020 soll das Ding dann ja schon in die Kinos kommen.
Genau. Bedeutet, sie müssen jetzt auch langsam drehen, weil in einem Jahr soll es in die Kinos kommen. Also haben sie jetzt nicht mehr so richtig viel Zeit. Ich freue mich einfach erstmal. Ich hoffe, dass es gut wird. Wir wissen es nicht. Aber alles, was wir bisher euch schon erzählen durften, stimmt mich erstmal positiv. Und bei diesem Gefühl belasse ich es jetzt. Und warte auf den ersten Teaser.
Gut. jemand, der ein bisschen mehr unter Zugzwang steht, finde ich, ist John Krasinski. Ja. Auch hier immer wieder gerne in der Sendung erwähnt. Der hat jetzt angefangen, ebenso A Quiet Place Nummer 2 zu drehen. Interessant dabei ist auch Twitter-Link in der Video- und Podcast-Beschreibung.
Der hat quasi das Gleiche gemacht.
Hat das Gleiche gemacht, hat auch die Filmklappe fotografiert, die einfach betitelt ist mit Part 2.
Oh, worum es da nur geht.
Und hier interessant, wir haben schon mehrmals drüber gesprochen, zweiter Teil, A Quiet Place. Man wird den ersten Teil wirklich nahezu nahtlos weitererzählen. Also es gibt keinen großen Twist oder Umorientierung bei der Geschichte. Es gibt einen neuen Cast, weil man auf andere neue Leute treffen wird. Unter anderem Cillian Murphy ist dabei. Mhm. Und das Ding soll schon im März 2020 in die Kinos kommen.
Das finde ich
interessant.
Das heißt,
mit so ein bisschen VFX und was da noch so kommt und dem Sounddesign, was ja auch alles so den ersten Teil mit ausgemacht hat. Das ist knapp.
Das sehe ich genauso. Also dann sind, glaube ich, also was es mir verrät vielleicht, um mal ein bisschen zu spinnen, bleibt vom Scope einigermaßen klein, vermutlich halbwegs wenig Locations,
ja.
Dreharbeiten vermutlich relativ schnell beendet. Ja, und wie du gesagt hast dann, ne, VFX, Sounddesign.
Es sind halt 3 Quartale, 3 Monate drehen, 3 Monate Postpro und
niemals drehen die 3 Monate. Never ever. Ich würde sagen, die reißen das irgendwie in 30 Tagen ab oder so.
In 30 Tagen sogar?
Ja.
Ui.
Irgendwie sowas. Also ich glaube irgendwie relativ kurz.
Ja gut, es kommt auf den Scope an. Wenn er wirklich so bleibt, gut.
Dann. Wir hatten ja überlegt, ändern sie den Scope, werden sie größer irgendwie, ändern sie vielleicht sogar ein bisschen das Genre oder so. Wenn sie das genauso weitermachen, könnte das ausgehen. Aber vielleicht verschieben sie auch das Release. Wir werden sehen halt, ne? Aber ich freue mich. Wir hatten den Film in der Review, ist bei uns relativ gut weggekommen.
Zweite Folge.
Ja.
Überleg mal. Damals.
Früher. Wie gesagt, ist gut weggekommen. Wir waren skeptisch, ob wir wie das mit dem zweiten Teil wird. Ich bin da, glaube ich, aktuell noch einigermaßen emotionslos. Tatsächlich. Und würde den ersten Teaser abwarten.
März 2020, zumindest erstmal in den USA. Und damit der Übergang zu den Trailern.
Yes.
Denn auch im März hier in Deutschland, am 26. um genau zu sein, kommt Mulan in die Kinos. Mm. Die Portierung vom Zeichentrickfilm zum Realfilm des Disney-Klassikers. Es ist ja nicht, so mega alt, ne, Mulan?
Aber Mitte der 90er war das irgendwann, ja.
Irgendwas in der Richtung.
Yes.
Jetzt als Realfilm reiht sich quasi ein hinter König der Löwen,
nee, Dschungelbuch. Nee, tut sich nicht, ist tatsächlich mal ein Realfilm.
Mein Gott, ja. Dann, egal, ich bleib dabei.
Ja, ist alles gut. Wir wissen, was du meinst.
Kein
als auch ich.
Zeichentrickfilm.
Ja.
Eine Neuauflage, nicht als Zeichentrickfilm.
Ja.
Deine Meinung?
Meine Meinung, mittlerweile ist ja relativ gut rausgekommen, dass ich der Meinung bin, dass wir das eigentlich so nicht brauchen, wenn das nicht irgendwie was Neues bietet. Ich meine, Dschungelbuch hat sich genug abgehoben vom Originalzeichentrick, finde ich. Da, das ist vielleicht als was Eigenes steht. Bei König der Löwen soll es wohl jetzt eher weniger der Fall sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, sage ich ganz ehrlich. Von daher kann ich da jetzt noch keine eigene Meinung zu abliefern. Aber wenn wir uns der Originalvorlage immer mehr annähern, dann hinterfrage ich sowieso, was das alles tatsächlich soll. Hier in dem Trailer, muss ich zugeben, fehlte mir komplett die Magie. Es wirkte komplett generisch. Also es hätte auch irgendwas sein können. Irgendeine Story mit Mädchen soll verheiratet werden und kann aber irgendwie ganz gut kämpfen. Es gibt keiner. Wir sehen hier den Drachen noch nicht, der so ein bisschen, der eine lustige Würze gegeben hat. Quasi keinerlei VFX großartig. Es geht tatsächlich nur einfach da um den Konflikt zwischen den Nationen und den Inneren. Es wirkte für mich halt so komplett generisch. Da war keinerlei Disney-Magie dabei, ob ich das jetzt mag oder nicht, aber das fehlte mir halt komplett und ich kam nicht umhin, so ein bisschen daran zu denken, dass es vielleicht dann so ein bisschen vielleicht unter die Räder kommt, ähnlich wie bei Aladdin vielleicht. Also nicht so dieses hier Milliarden super erfolgreiche Ding wie zum Beispiel Schön und das Biest.
Ich muss ja sagen, ich bin, was Mulan angeht, echt jungfräulich. Also ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen, irgendwie vor, was weiß ich, hieß mich tot, 15, 20 Jahren, keine Ahnung. Aber ich kann mich null daran erinnern. Ich weiß nur, ich glaube, in der deutschen Synchro hat doch, glaube ich, Otto Walkes den
Drachen gesprochen. Das ist korrekt.
Okay, dann bin ich da noch richtig. Und ich finde den Trailer richtig erfrischend. Gerade nach diesen Aladdin-Sachen. Also er ist mega reduziert. Ich sehe keinen Bollywood-mäßig tanzen. Mir fallen nicht die Augen aus vor lauter Buntheit und Knallerei. Mhm. Sondern ich finde ihn reduziert. Ich finde die Bilder aber großartig. Also sieht halt wirklich teilweise, finde ich, epochale Einstellungen, möchte ich fast sagen. Also sieht halt sehr, sehr, sehr gut aus. Und ja, ich musste überlegen, war da nicht irgendwas mit einem Drachen in dem Zeichentrickfilm? Finde ich aber gut, wenn man es jetzt erstmal rauslässt. Dann ist vielleicht der Reveal und so ein bisschen, wenn man den Film dann guckt, größer. Vielleicht bauen sie auch noch an den VFX, wenn das Ding im März erst kommen soll.
Ja, kann ja sein, klar. Es war ja jetzt erst nochmal nur ein
Teaser. Bei Aladdin ist es ja nicht so gut angekommen, dass man den relativ schnell in den Teasern schon drin hatte.
Ja.
Und ich finde, also mir gefällt das Ding hier richtig gut. Auch ja, es hat einen generischen Touch.
Ja.
Aber ich finde, als Film so sah das für mich echt gut aus.
Mhm.
Vielleicht gebe ich mir das sogar.
Mhm.
Im Gegensatz zum Zeichentrick,
den ich echt
mega stiefmütterlich links liegen.
Ich würde gerne erstmal noch auf einen richtigen Trailer warten, glaube ich. Wo du noch ein bisschen mehr siehst. Tatsächlich. Aber hat mich halt jetzt nicht so richtig abgeholt. Also, man verbindet ja Disney mit ein bisschen was.
Ja.
So, und das hat mir da halt gefehlt. So, ich kann verstehen, von welcher Seite du kommst und dass es halt jetzt zum Beispiel eher dich anspricht, aber wenn du dir die anderen Realverfilmungen anschaust, die sie bisher gebracht haben, warst du jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, ne?
Weniger.
Dass ein Ronny da sitzt und sagt, geile Bilder. So, von daher bin ich, wie gesagt, gespannt, wo da mit Mulan die Reise hingeht.
Ja. Erst einen richtigen, vollständigen Trailer, dann vielleicht auch mit Drachen abwarten. Maybe. Wo es jetzt ein Trailer-Update gab, ist der Film namens Freaks. Unter anderem mit Emil Hirsch. Da gab es schon einen Teaser-Trailer vor ein paar Wochen. Hatten wir überlegt, ob wir den mit reinnehmen. Hat sich gelohnt, glaube ich, zu warten, weil jetzt nochmal so ein größerer, dickerer, fetterer Trailer kam, wo ich nicht weiß, ob das so gut ist, weil teilweise fühle ich mich jetzt schon gespoilert.
Findest du?
Ein bisschen schon.
Ich weiß immer noch nicht, worum es geht.
Ist ein bisschen wie bei Replicas mit Keanu Reeves, okay, wo gut. Ich so dachte, jetzt habe ich schon ein bisschen zu viel gesehen.
Ja, es war vielleicht eine Einstellung zu viel.
Ja, waren vielleicht ein paar Einstellungen zu viel. ich weiß auch nicht, um was es geht. Es geht
jetzt dann ist es doch nicht zu viel gewesen.
Aber vielleicht habe ich ein, zwei Sachen zu viel gesehen, die ich dann beim Film gucken bereue, gesehen zu haben.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Um was geht's? Irgendeine futuristische Dystopie, ich sag's immer wieder gerne hier, ab ins Phrasenschwein. Menschen werden in Klassen unterteilt, in sogenannte Freaks, die nicht mehr ihre Häuser verlassen dürfen, wie auch immer. Aber irgendwie bricht dann doch ein Vater mit seiner Tochter aus, notgedrungenermaßen, auf der Suche auch nach der Mutter so ein bisschen, die mal irgendwann von der Regierung oder regierungsähnlichen Faschistoiden Menschen verschleppt wurde. Und dann gerät man so in Staucheln, weil man nicht mehr weiß, was man glauben soll. Ob das alles so echt ist. Und nicht. Ist ein bisschen Hunger Games mit drinne, ist so ein bisschen Rassismus mit drinne und was weiß ich, was man da alles noch an Genres und Eindrücken so reinschmeißen kann.
Ich fand, es war auch ein bisschen, ich fühlte mich zumindest zwangsläufig daran erinnert, es war auch ein bisschen Upgrade drin.
Ja, hatte was davon, vom Look und viel irgendwie.
Genau. Und das finde ich richtig toll gut.
Hatte ich getriggert.
Ja, mega. Wer es nicht weiß, Upgrade war unsere, machen ein bisschen Werbung hier, ne, für die alten Schinken von uns.
Ja,
erste,
kann man ja mal machen.
Erste Episode, erste Review, die wir gemacht haben. Aber nicht nur das, war auch ganz, ganz weit vorne dabei in unseren Top 5 2018 oder Top 3 sogar, glaube ich, 2018.
Ja, wir haben uns bei ja schon beiden echt dolle angenähert.
Ja, also wir fanden den richtig klasse und wenn wir jetzt dann hier sagen, vom Look und Feel geht's in die gleiche Richtung, ist das, glaube ich, ein relativ großes Kompliment vorneweg erstmal. Also ja, du siehst, es ist eine eher Low-Budget-Produktion, aber sieht unheimlich aufwendig aus, richtig gut gemacht. Fand ich, alles, was ich gesehen habe.
Ich habe ein besseres Gefühl als bei Replikas, sag ich mal so.
Ja, definitiv. Ich habe auch so eine vage Vorstellung, was ich glaube, worum es geht, was mir die Bilder gezeigt haben. Hoffe, dass es nicht so simpel ist. Im Zweifel. Und ich sehe Emil Hirsch ganz gern, kaufe ihm auch den Papa ab und hab da Bock drauf, den zu sehen, tatsächlich.
Kommt ab 23. August in die US-Kinos. Ich habe noch kein deutsches Release gefunden.
Da habe ich dann wieder, wenn wir von Upgrade reden, die gleichen Befürchtungen.
Ja. Eventuell direkt to Blu-ray oder vorher noch auf einer Streaming-Plattform, Amazon, Netflix, who knows. Wir bleiben bei Freaks, würde ich sagen. Wir haben es bei den Releases schon angeteasert. Frankensteins Monsters Monster, Frankenstein.
Frankenstein.
Ja, ich habe es versucht, irgendwie cool, so einen englischen Groove reinzukriegen. Hat euch das gefallen? Dann schreibt gerne in die Kommentare. Auf den sozialen Medien. Auch gerne. Um was geht's? Es geht um eine Mockumentary, gefühlt von und mit David Harbour, auch bekannt, wie Finn Wolfhard gerade eben erwähnt. Stranger Things hat da den Hopper gespielt, also den Stadt-Sheriff.
Yes, korrekt.
Und
Hellboy lassen wir mit dem Schwein.
Hellboy lassen wir jetzt erstmal beiseite. 16. Juli jetzt auf Netflix, seit dieser Woche. Mockumentary gesagt, David Harbour spielt quasi den Nachkömmling von David Harbour, David Harbour Jr., quasi seinem fiktiven Vater, der zufälligerweise genauso aussieht wie er, auch ein weltbekannter Schauspieler war. Und
so ein Zufall, das wusste ich gar nicht.
Und versucht in einer interviewartigen Situation herauszufinden, was sein Vater denn damals gemacht hat, wie er auch bei Inszenierung von Frankenstein dabei war. Und
dass
was ich,
es Reibereien am Set gab
dass
oder
es Reibereien
man das,
gab,
ob man das spürt in den Aufnahmen.
Mit einem Schauspielrivalen und es ist sieht einfach nur weird aus. Man weiß bei dem Trailer nicht, was man denken soll. Es wird dann so mit echten Interviewschnipseln unterfüttert, aber es ist halt alles fake.
Ich muss zugeben, als ich den ersten Trailer gesehen habe, ich wusste natürlich, dass es so Richtung Mockumentary geht. Ich dachte, es wäre halt nur der Trailer.
Hm. Ich hatte einfach nur so ein Fake-Trailer.
Genau.
Okay.
Also nach dem Motto, wir haben uns am Set von Hellboy oder Stranger Things gelangweilt.
Weißt
so ein Studentenprojekt gemacht. Aber da gibt es halt so ein 30-Minuten-Ding tatsächlich.
Ja.
Auf Netflix. Auch in Deutschland.
Seit dieser Woche. Ich finde es cool, finde es interessant, finde es witzig gemacht. Ich würde es mir auf jeden Fall noch geben. Bin noch nicht dazu gekommen.
Genau, wie gesagt, die 30 Minuten, wenn man da mit so einem Kram irgendwie was anfangen kann, so ein bisschen komisch, dann gebt euch das auf jeden Fall. Nur in englischem Ton, aber mit deutschem Untertitel. Wichtig vielleicht für einige.
Ich unterschreibe das. Was auch ein bisschen abseits der Norm ist und wo ich auch nicht weiß, ähnlich wie bei Freaks gerade eben, ob es das bei uns in die Kinos schafft, ist Extraordinary.
Glaube ich nicht, aber vielleicht.
Der Film mit Will Ford und anderem, da geht es ein bisschen so um Geisterbeschwörung, Rituale. Wie kann man es denn noch beschreiben?
Ja, weiß ich nicht, das Typische, ne? Seancen, irgendwelche
Dämonen, aber das quasi alles so als lockere mit einem britischen
Das ist wichtig, britischen dass du das sagst, glaube ich. Also britische Produktion spielt in Irland. Muss man, glaube ich, was
kann's, mit, ich kann's gar nicht
nee, muss halt auch was mit anfangen können. Ist halt so typischer britischer Humor, finde ich.
Ja.
Will Ford, super lustiger Mensch an für sich. Hat da im Trailer auch relativ viele Szenen. Ich habe Gemischtes gelesen.
Ja, ich weiß auch nicht vom Trailer, um was es so richtig geht. Es geht um eine Frau, die irgendwie Geister teilweise sehen kann, auf eine witzige Art und Weise teilweise.
Genau, weil so die meistens so nach dem Motto, wenn wir irgendwelche Zufälle sehen, sind oft Geister und meistens sind es irgendwie Kleinigkeiten. So, ne?
Er hat so
Bäume bewegen sich.
Er ist so ein bisschen Exorzist, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er eher so auf der guten oder der bösen Seite oder dunklen Seite steht.
Ja.
Ja, auf jeden Fall treffen sie irgendwie aufeinander,
also, ich
wollen
find,
Exorzismus betreiben
ja,
oder
ich,
ihre Krankheit heilen, dass sie Geister sehen kann, man weiß es nicht genau,
ich habe den, also ich habe aus dem Trailer noch nicht genau rauslesen können, es war eher ein bisschen so Zusammenschnitt aus irgendwie Szenen, die zeigen sollen,
um das Ding zu verkaufen,
wie der Humor ist, glaube ich, habe nicht so richtig verstanden, worum es gehen soll. Ja.
Ich
fand's okay. Ja, einige Szenen fand ich lustig, aber ich kann halt auch nicht so pauschal komplett alles bei diesem britischen Humor
Ich hatte so ein bisschen den Vibe von Anna in the Apocalypse. Jetzt eher weg vom Zombie-Genre, sondern ein bisschen so dieses Geister-Exorzismus-Thema eher so.
Ja, und das
einfach vom Setting so ein bisschen.
Und ja, gut. Und
vom Look
die Art und genau, auch eher low-budgetig, aber was jetzt gar nicht schlimm sein soll. So in Indie Style. Britischer Indie.
Das trifft's ganz gut.
Britische Indie-Produktion.
Schaut euch da gerne mal den Trailer dazu an und schreibt auch gerne, was ihr davon haltet.
Paradise Hills.
Sehr schön anmoderiert hier. Über den knurrenden Wagen gesprochen und ich habe es trotzdem raus.
Niemand gehört. Hätte genauso gut deiner sein können.
Ah, wir hatten in der letzten Zeit immer Trailer, wo wir gesagt haben, die kommen September, Oktober, November. Also da kommt gar nichts mehr groß. Nee, es kommen noch ein paar kleinere, mittelgroße Filme auch noch in mittelfristigen Abständen. Unter anderem Paradise Hills am 29. August sogar hier in Deutschland im Kino zu sehen.
What?
Unter anderem mit Emma Roberts, Awkwafina auch wieder dabei, die mittlerweile in immer mehr Produktionen aufpoppt. Und Mila Jovovich, nicht als zombie-metzelnde Apokalypse-Braut unterwegs, sondern hier mal wieder in einer ernstzunehmenden schauspielerischen
Das Figur. Würde ich aber mal noch so stehen lassen.
Zumindest das, was ich gesehen habe in dem Trailer, was ich da herauslesen kann. Paradise Hills. Ach, um was geht's? Ich habe heute nur Probleme, diese Trailer anzuteasern. Wir haben halt nicht diese fetten Blockbuster.
Also
um
es mal vorwegzunehmen, ohne es jetzt komplett zu spoilern, das war ein Trailer, wo ich da saß und dachte, der ist mir definitiv 3 Schritte zu weit gegangen, weil ich glaube, der hat komplett den Twist vorweggenommen und wenn er das ist, dann ist es nicht mal ansatzweise so twisty, wie er, glaube ich, hofft, dass es ist.
Hm. Da fand ich es jetzt eher weniger schlimm. Weil ich halt. Nee,
da hat mich übelst gestört, tatsächlich.
Ja, also ja. Gut. Also ich konnte es mir jetzt schon denken. Es geht um eine junge Frau, die sich, die aus der Ohnmacht erwacht.
Oder
und plötzlich
tut sie.
Nicht mehr anscheinend in ihrer gewohnten Umgebung ist und plötzlich in einem Paradies, auf einer paradiesähnlichen Insel ist, wo alle hübsch gekleidet sind, alle hübsch angezogen, alles perfekt ist. Aber sie natürlich irgendwie
Hills, ne?
Relativ schnell mitkriegt, dass das wahrscheinlich nur Lug und Trug ist.
Genau, irgendeine Fassade ist und wie gesagt, der Trailer suggeriert, dass die tatsächlich eher, keine Ahnung, bewusstlos das irgendwie reinprojiziert bekommen, um irgendwelche Charakteranpassungen vorzunehmen oder sowas.
Auch da fand ich so Replikas, fand ich wieder ein bisschen mit drin. Ich fühlte mich aber auch erinnert an die Insel zum Beispiel, weil man sieht später im Trailer auch so biometrische Visualisierung des menschlichen Körpers. Vielleicht geht es auch ein bisschen in die Richtung, ich weiß es nicht.
Also, wenn es das ist, was wir halt glauben, dann ist es schade, dass es halt der Trailer schon so rausposaunt hat.
Spoilery.
Wenn nicht, wenn da noch ein bisschen mehr Fleisch da ist, dass es nett erzählt wird, vielleicht und vielleicht gibt es noch einen anderen Twist, dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Dann sieht es ganz gut gemacht aus. Ja. Gutes Cast, wie gesagt, Emma Roberts sehe ich gerne, Awkwafina ist auch total cool und Mila Jovovich in einer vielleicht total ernsten, zunehmenden, schauspielerisch fordernden Rolle, wie Ronny so schön beschrieben hat.
Ich sagte, sie ist der Twist.
Oh mein.
Sagst du.
Ja,
auf jeden
ob
Fall
ich jetzt ins Kino gehe.
Was ich jetzt sagen muss, bildtechnisch halt, auf jeden Fall mega poppig, bunt, das sieht richtig, richtig cool und gut aus.
Bis hier deine Computergrafiken und Gehirnscans eingeblendet
dann kommt
waren,
ein bisschen so der Sci-Fi-Kram
tatsächlich
durch.
Ist das hier irgendwie ein Nebenprojekt vom Nicholas Winding Refn gewesen. Weil diese Artsy-Einstellungen, war, also da waren schon viele Artsy-Einstellungen dabei. Also zumindest im Trailer.
Narrativ bestimmt alle begründet.
Darum geht's ja nicht. Die Frage ist, ob man den Film halt noch so weggucken kann, ohne dass quasi
das waren halt so
permanent
die,
jemand mir hier übrigens, wir machen hier Kunst,
cool, ne?
Kunst, guckst du bitte, weil es ist echt toll, was wir hier gemacht haben.
Nee, glaube ich nicht.
Also, es ist relativ viel Gemeckere. Ich würde mich freuen, wenn es ein runder Film halt auch wird, der halt auch narrativ was zu bieten hat, aber ich weiß nicht, ob ich ins Kino gehen muss. Ende August.
Auf jeden Fall 29. August, deutscher Kinotermin. Steht fest.
Ist ja schon mal beeindruckend genug für das, was wir hier so üblicherweise im Programm haben, ne? Wenn ein deutscher Kinostarttermin gegeben ist.
Das denke ich aber auch. Sollen wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft springen?
Uff.
Was Kinoreleases angeht. Ich freue mich schon ein bisschen drauf.
Ich halte mich fest.
Halt dich mal fest. Ein Thema, was uns
immer
wieder in den Updates und in den alten Review-Folgen begleitet. Und zwar ein neuer Film im Kingsman-Universum. Und in der letzten Update-Folge haben wir gesagt, wir wissen jetzt endlich, wie dieser neue Kingsman-Film heißt. Und er heißt The King's Man. Das war schon mal ein Mega-Reveal. Wie alles so, what? Und Alex dann so.
Da kommt bestimmt nächste Woche ein Trailer.
Möglich. Und jetzt ist er da. Wir haben jetzt einen Trailer zu The King's Man, der am 13. Februar zu 2020 in die deutschen Kinos kommen soll.
Mit anderen Worten, ich buch die Karten. Für euer Valentine's Date.
Damit ihr euch nicht verklickt bei eurer Kinobestellung in Deutschland. In Deutschland gibt es einen Untertitel.
Große Überraschung. Nicht.
The Kingsman. The Beginning.
Das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Ein Preis an den, der das entwickelt hat und auf die Finger gehauen, wer dafür wahrscheinlich aber Millionen von Euros in Auftrag gegeben hat, um das herausputzen zu lassen.
Ja, was sagst du denn?
Ich muss sagen...
Wir waren ja skeptisch, ne? Weil es gab um dann nochmal die Leute abzuholen, die Gerüchte, dass es halt einen regulären dritten Teil gibt. Es gibt die Gerüchte, dass es das Prequel gibt. Dann haben wir eruiert, es wird beides geben.
Und noch eine Serie.
Und noch eine Serie. Eventuell. Und so, jetzt haben wir erst, jetzt wissen wir, es geht los mit The Kingsman, das Prequel, The Beginning.
Ja.
bald, im Februar.
13. immer noch.
Genau. Und
ein Tag vor Valentinstag, romantisch.
Deswegen haben wir ja gesagt. Das perfekte Timing, um die romantischen Kinokarten zu buchen.
So schnell war ich jetzt nicht.
Nee, hast du voll ignoriert.
Nee. Hast du mich dabei angeguckt?
Meinst du nicht? Ich hoffe nicht. Wir können nachher nochmal zurückspulen, um das zu kontrollieren. Ich hoffe nicht. Ich fand ihn überraschend gut, tatsächlich. Er hat aber nicht so viele typische Kingsman überstilisierten Action-Vibes gehabt. Also es war im Ansatz zu sehen, aber es war jetzt nicht so over the top, wie es dann irgendwann gerade auch bei dem zweiten Kingsman dann zelebriert wurde. Also es war wieder eher ein bisschen, es wirkte ein bisschen realistischer zumindest, das Ganze, vom Setting auch.
Also ich muss sagen, erster Teil war für mich über jeden Zweifel erhaben, war halt ein super Action-Flick, komödiantisch, britischer Humor, alles drin, was sowas cool machen kann. Zweiter Teil
hat halt so alles genommen und auf 120 gedreht, ne?
Die typischen Symptome, an denen man so bei einer Fortsetzung erkranken kann, aber trotzdem noch gut und mit dem mit diesem Hintergrundwissen, wo ich jetzt den Trailer geguckt habe, muss ich sagen, ich finde den Trailer echt mega. Weil man rauslesen kann oder weil man relativ gut, glaube ich, erwarten kann, was kommt mit den zwei Teilen, die jetzt schon dastehen. Ja. Und dann ist dieser Trailer auch so unverschämt gut noch gemacht, handwerklich. Das finde ich schon saustark. Und das hat mich jetzt schon angefixt, muss ich sagen.
Da haben wir zum Beispiel die Bilder richtig gut gefallen auch.
Bei was?
Bei The Kingsman.
Ach so, bei dem Trailer jetzt.
Ja,
im Gegensatz zu Paradise jetzt zum Beispiel.
Oder nee, im Gegensatz zu Mulan.
Ach so. Ja, ich glaube, der setzt nochmal eine kleine Schippe oben drauf im Gegensatz zu Mulan. Und die Bilder sind klasse. Wir haben schon erzählt, dass es ein Riesencast ist. Aaron Taylor Johnson, Daniel Brühl, Ralph Fiennes, und wer da alles noch mitspielt, würde jetzt fast schon den Rahmen brechen. Man sieht eigentlich gar nicht so viel im Trailer.
Nee, man sieht noch nicht so viel.
Aber man sieht unglaublich viel Zeitgeschichte auch. Also es spielt irgendwie zum Jahrhundertwechsel. Man sieht auch so Eindrücke.
Aus dem Ersten Weltkrieg, ne?
Erster Weltkrieg. Mhm. Man sieht sogar das Attentat meines Erachtens, was zum Ersten Weltkrieg führt. Und laut Synopsis wird der Attentäter auch da eine Rolle spielen in dem Film. Und dieses ganze Konglomerat führt wo dazu an Bedrohung, Weltkriegsstimmung, Reibereien zwischen den ganzen Großmächten, dass der König oder das Königreich wohl nach einem Verteidiger verlangt.
Mhm.
Und dieser sich dann vielleicht auch aus dem Kriegsgeschehen heraus etablieren muss.
Und die Kingsmen gründet wahrscheinlich, ne?
Und die Kingsmen
gründet.
Wir sehen
ja hier die Siegel. Wie gesagt, ich fand es halt einfach interessant, dass sie sich entschieden haben, deutlich weniger Action zu zeigen erstmal. Das heißt ja nicht automatisch.
Aber du riechst doch das. Du schmeckst das doch schon.
Ja, ich weiß. Genau. Das Ding ist.
In jedem Frame.
Ist da so.
Quillt das schon raus.
Wird das so sein? Denkst du ja? Dass sie auch wieder mega vom Leder ziehen?
Ich denke schon, ja.
Ja.
Vielleicht reduziert, was die Optik und die Eigenschaften so ein bisschen angeht. Aber ich glaube, der Bombast wird trotzdem da sein, auf jeden Fall.
Mir geht's ja eigentlich mehr um das Audiovisuelle, wie es bei den anderen da war. Weil zum Beispiel die Kirchensequenz aus Kingsman 1 ist halt, audiovisuelle Lehrstunde einfach. Das, was sie da gemacht haben, das ist
inhaltlich Geschmackssache sicherlich.
Sicherlich, aber was sie halt teilweise zum Beispiel gerade auch an Kamerafahrten, Kameraperspektiven drin haben und wie sie es gelöst haben, sehr, sehr beeindruckend. Und das ist ja so ein bisschen auch das gewesen, was dann den Look total geprägt hat, ne? Von Kingsman. Und da bin ich gespannt, wie gesagt, wie er das halt hier weitermacht, weil du wächst ja auch als Regisseur, wirst besser, ne, mit deinen gegebenen Tools und so weiter und auch technologisch wirst du ja noch weiter, kommst du mehr unter die Arme gegriffen, wenn du das möchtest. Und deswegen bin ich gespannt, wie das halt mit dem Kontrast ist, quasi 100, über 100 Jahre in die Vergangenheit zu packen. Ja. Wie das dann halt zusammenspielt, da bin ich halt super gespannt. Und da hat er uns halt eben noch nicht so viel verraten, deswegen. Das finde ich halt, wie gesagt, gut, ne? Erstmal, das ja. Setup.
Ich
war skeptisch, als wir immer drüber gesprochen haben.
Ja, ich auch. Aber jetzt bin ich schon wieder leicht gehypt.
Ja.
Und ich glaube, das Warten und das oftmals Erzählen darüber in gefühlt fast jeder Sendung, obwohl wir das erste Halbjahr 2019 geschafft haben, darum zu navigieren, hat sich gelohnt.
Und das Ding ist, ich glaube, weil wie du es auch gesagt hast, ne, ich glaube, der zweite kam ja dann tatsächlich auch generell nicht mehr so richtig gut an. Also Einspielergebnis war gut, weil sonst würden sie es nicht weitermachen.
Mixed, ja, auf jeden Fall.
Aber bei den Kritiken auch jetzt nicht so gut weggekommen, ähnlich wie du es halt gerade zusammengefasst hast. Von daher vielleicht sogar der smartere Move, erstmal das zu lassen, wie es war. Vielleicht ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, erstmal ein Prequel zu erzählen, wo halt die Vergleichbarkeit sogar schwer fallen könnte, bis zu einem gewissen Grad zumindest, um dann, wenn das irgendwie gut lief, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, ne, irgendwann in den dritten nachzustieben.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. 13. Februar, wir werden euch auf dem Laufenden halten, nachdem Alex und ich in den Valentinstag diesen Film hineingeguckt haben werden.
Du verklickerst das dann den besseren Hälften, nehme ich an, ne?
Das kriege ich schon irgendwie hin.
Bestens. So haben wir 14 also was vor. Muss ich mir wenigstens keine Gedanken mehr machen.
Ja, das ist doch schon mal
definitiv
ein super Ding.
Ja.
Und damit sind wir am Ende von dem Trailer.
War's schon?
War's? Ja, schon, aber wir sind doch ganz gut durchgekommen, glaube ich.
Definitiv.
Ansonsten?
Ja, war super buntes Potpourri diesmal.
Ja, es war ein bisschen reduziert und ich fand es unglaublich schwierig diesmal von den Themen, weil das letzte Mal hatten wir so diese super Blockbuster so die super...
Los, wir hatten Mulan, Disney's Mulan.
Ja gut, aber wir hatten letztens so richtige Nischenbediener. Blockbuster, Kriegsfilme, Agententhriller, was dann noch alles dabei war. Jetzt war es so ein bisschen mixed und abgefahren und klein und indie-mäßig, super bunt und poppig und war aber auch ganz cool, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch.
Wie fandet ihr es denn? Wie gesagt, ich wiederhole mich immer wieder gerne in die Kommentare schreiben bei YouTube, nachdem ihr natürlich die Glocke gedrückt habt, um unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ansonsten
in den sozialen Medien folgen unter NSRT Podcast, gerne mit dem Hashtag NSRT Podcast, zu finden auf
Twitter, Instagram und oder Facebook. Auch da gerne liken. Liken.
Falls ihr die T-Shirts schick findet, die ich anhabe, ich versuche es immer noch weiter. Auch den Link findet ihr bei den ganzen anderen Links zum Store. Und wir verabschieden uns für diese Woche und sind nächste Woche wieder zurück für eine neue Review-Episode.
Welchen Film werden wir hier in der
Ich Kritik kann haben. Nur sagen, da enthalte ich mich ja sonst immer. Ne? Es wird
Sci-Fi, wieder gruselig.
Ganz abgefahren. Ich würde es nicht verpassen. Ich glaube, zusammen. Es geht diesmal noch ein bisschen anders zur Sache, als es üblicherweise zur Sache geht.
Ich halte es nicht mehr aus.
Mein Gott, also wer jetzt nicht angefixt ist.
Wer jetzt nicht die Glocke gedrückt hat, sorry Leute, selber schuld.
Genau.
Abonnieren.
Danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Danke dir, dass du hier wieder den Spaß mitgemacht hast. Bis nächste Woche.
Danke auch, Alex.
Tschüss.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.